Parashat Pinchas ist jetzt vielleicht gar nicht so riesig lang, aber Parashat Pinchas ist eine Parasha, in der sich auf den ersten Blick sehr viele verschiedene Themen oder Geschichten oder Fragen treffen. Und man kann vielleicht fragen, was ist eigentlich der rote Faden? Und ein roter Faden, der hier sehr wohl da ist, ist, dass es um die Frage von Führung, von Leadership geht. Und wir sind auch, was wir im Kopf behalten müssen, in diesem Übergangsprozess immer noch, den wir schon in den letzten Parashot gesehen haben, dass die Bnei Israel aus der Wüste demnächst einmal raus sollen und sich darauf vorbereiten, bald in das Land einzuziehen und immer mehr in Kontakt kommen mit Dingen, die sie in der Wüste nicht gehabt hätten. Aber es geht vor allem auch ein bisschen um die Frage von Führung und welche Art von Führung. Also ein bisschen können wir einen Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Episoden sehen. Wir wollen uns vielleicht zwei, drei Stellen genauer anschauen. Wir haben bekanntlich am Anfang von Parashat Pinchas, dass der liebe Gott dem Pinchas Recht gibt, der am Ende der letzten Parascha einerseits diesen Schock ausgelöst hat, dass er plötzlich reagiert hat auf die Provokation von Simri und der midianitischen Prinzessin Cosbi, dass dieser Simri mit der Dame im Lager Geschlechtsverkehr gemacht hat, wo die anderen in Israel, die sich mit midianitischen Frauen eingelassen haben, die sind wenigstens rausgegangen aus dem Lager. Und dieser Simri hat die Cosbi extra reingebracht. Und wir haben ja am Ende von Parashat Balak, am Ende der Parasha letzter Woche, diese Situation gehabt, dass Pinchas die beiden umgebracht hat und damit auch das Sterben, eine Seuche, ein großes Sterben, das hier da die Täter betroffen hat, beendet hat. Also wir haben damals schon gesehen, obwohl das irgendwie eine sehr eifrige, vielleicht übereifrige Handlung von Pinchas war, scheint es auch gut gewesen zu sein, weil er hat damit die Katastrophe abgewandt. Da sind ein ganzer Haufen Menschen umgekommen. Am Ende der letzten Parascha haben wir erfahren, dass das 24.000 Opfer dieser Plage waren. Also das zu stoppen kann ja kein Fehler gewesen sein. Aber wir haben ein gewisses Bauchweh gehabt bei dieser Geschichte, was Pinchas da eigentlich macht. Und jetzt kommt die Bestätigung, dass Gott dem Mosche sagt, Pinchas, das ist Parashat Pinchas, ist im Kapitel 25 vom Buch Bamidbar, für die, die ein Buch haben, und wir sind in Vers 10. Kapitel 25, Vers 10, bei der Bereshemel Moshe Lemor, und dann Vers 11, Pinchas ben Elazar ben Aharon HaKohen, Hishiv et Hamati, Pinchas, der Sohn von Elazar, der Sohn von Aharon, dem Kohen, hat zurückgenommen meinen Zorn, me al bnei Israel, von dem bnei Israel, Bekan'o et Kin'ati betocham, mit seinem Eifer. Ich übersetze das Wort Kina jetzt mal mit Eifer. Mit seinem Eifer, den er mich betreffend geeifert hat, in ihrer Mitte. Velochiliti et bnei Israel bekinati, und ich habe in meinem Eifer, also Gott in seinem Zorn, nicht die bnei Israel vernichtet. Und darum, das ist jetzt Vers 12, Lachen emor hineni noten lo et briti shalom. Ich gebe ihm meinen Bund des Friedens, briti shalom. Vehatalo, das ist jetzt Vers 13, Vehatalo ulzaro acharav brit kehunat olam. Und er wird jetzt und alle seine Nachkommen werden sein Kohanim. Tachat asher kineh lelohav, weil er so eifrig war für seinen Gott, weil chaper al bnei Israel, und er hat über die bnei Israel eine Kappara gebracht. Wir erinnern uns, wir haben auch im Abschnitt in der letzten Parascha gesehen, dass das Wort Kappara vorgekommen ist. Hier wird übrigens erst angemerkt, dass der Täter Simri Ben Shaul aus dem Stamm Shimon war und dass die midianitische Dame Kospi Tochter von Zur war, die also auch hier eine Tochter eines midianitischen Fürsten war. Es ist interessant, dass die beiden Namen am Anfang der Geschichte nicht erwähnt wurden. Wir haben das manchmal im Chumash. Wir haben das manchmal, dass zunächst einmal gar nicht der Name einer handelnden Person, insbesondere bei bösen Taten, der Name einer handelnden Person nicht gleich gesagt wird, sondern erst nachgereicht wird. Weil zunächst einmal ging es in der Geschichte sozusagen nicht darum, wer das genau war, sondern ein Israelit hat das gemacht, das reicht, das war schlimm genug. Und jetzt erfahren wir da noch ein bisschen die Details, aus welchem Stamm war der und dass das nicht irgendwelche Leute waren, sondern dass das sehr vornehme Leute waren und dass der Täter hier aus einem fürstlichen Stamm, ein Fürst aus dem Hause des Stammes Shimon war. Was uns hier interessiert, ist, was Gott dem Pinchas jetzt gibt. Auf den ersten Blick, und es wird auch ganz, ganz oft so gelesen, und ich will diese Lesart jetzt auch nicht ausschließen, ich werde es allerdings ein bisschen ergänzen, auf den ersten Blick ist es eine Art von Belohnung oder zumindest eine Bestätigung. Eine Bestätigung ist es jedenfalls. Es gibt auch viel Interpretationen hier zu dieser Stelle, die anmerken, dass entweder die Bnei Israel oder Gelehrte oder vielleicht sogar Moshe selbst hier nicht ganz glücklich waren mit dem, was Pinchas gemacht hat, oder sagen wir vielleicht eher mal irritiert waren. Und Gott muss das bestätigen, der Pinchas hatte recht. Übrigens finde ich es interessant, dass hier etwas nicht passiert, was wir sehr wohl kennen aus dem Buch Bamidbar, nämlich es werden zumindest nicht explizit große Vorwürfe genannt. Wir hatten aber solche Sachen. Wir hatten solche Sachen, wir erinnern uns nach der Geschichte mit Korach, dass die Leute zu Moshe und Aaron gesagt haben, ihr seid schuld, dass die gestorben sind. Wo wir uns erinnern, dass das natürlich eine Verdrehung der Verhältnisse war, weil Moshe und Aaron waren nicht schuld an der Revolution von Korach. Aber im Nachhinein haben Menschen gesagt, ihr habt das gemacht, dass ihr zu viele Todesopfer sind. Das ist ja nicht. Zumindest nicht explizit. In Midrashim werden solche Sachen sehr wohl interpretiert, weil man vielleicht zwischen den Zeilen den Eindruck hat, aber nicht so explizit. Das heißt, es könnte auch sein, dass hier sehr wohl im Volk ein gewisser Lernprozess stattgefunden hat, dass man nach einer Krise, nach irgendeinem schrecklichen Ereignis, und das war ein schreckliches Ereignis, weil Gottes Zorn hier sehr viele Menschen getötet hat, dass man nachher jetzt nicht anfängt mit noch dazu falschen Schuldzuweisungen und sagt, hey, du bist jetzt schuld, dass das passiert ist, sondern eigentlich ist da eine gewisse Stille. Aber wir können uns natürlich trotzdem denken, und das machen auch Kommentare und Midrashim, die das interpretieren, dass da zwischen den Zeilen ein bisschen was gewesen sein muss. Und da braucht es jetzt, dass Gott das bestätigt und sagt, der Pinchas war okay, der hat meinen Zorn weggenommen und jetzt bekommt Pinchas die Kehuna, er wird einer von den Kohanim. Man kann hier rein technisch die Frage stellen, wenn er ein Enkel von Aaron ist, wieso ist das nicht eh klar, aber eine einfache Erklärung ist, dass Pinchas schon geboren war zu einem Zeitpunkt, wo Aaron und seine Nachkommen als Kohanim etabliert wurden und Pinchas sozusagen nicht automatisch in die Linie hineinfällt, aufgrund von zu früher Geburt. Das ist eine plausible Erklärung, aber das ist eine technische Erklärung. Man kann jetzt aber hier noch etwas anderes überlegen, nämlich, wer sagt eigentlich, dass das eine Belohnung ist? Es ist eindeutig eine Reaktion, es ist eindeutig eine Konsequenz, aber ist das jetzt eine Belohnung, weil der Pinchas so super war, kriegt er ein Geschenk? Oder vielleicht könnte es auch, nicht ausschließlich, aber auch, einen anderen Aspekt haben. Und diesen anderen Aspekt können wir vielleicht sehen, wenn wir überlegen, hier scheint ein Widerspruch zu sein, zwischen der Kin'ah, dem Eifer von Pinchas, und dem Begriff Brit Shalom. Es wird nicht irgendwie genannt, diese Kehuna. Es ist, so Gott sagt nicht einfach, Pinchas wird jetzt auch ein Kohen sein. Das sagt er schon im Vers 13. Aber Gott nennt das einen Brit Shalom, einen Bund des Friedens. In Vers 12 ganz ausdrücklich, Hineni noten lo et Briti Shalom. Ich gebe ihm meinen Bund des Friedens. Und vielleicht hat man auf den ersten Blick das Gefühl, da eifert einer so. Und dann Bund des Friedens, das klingt irgendwie akustisch, emotional akustisch meine ich, nicht ganz so, dass man es assoziiert. Und das ist vielleicht ja auch ein Schlüssel für das, was hier eigentlich geschieht. Nämlich, der Eifer von Pinchas war offensichtlich schon richtig. Eine Erklärung, die immer wieder gebracht wird oder worauf immer wieder hingewiesen wird, ist, dass Pinchas spontan gehandelt hat, während die anderen einfach sozusagen mehr oder weniger zugeschaut haben und geweint haben und nichts gemacht haben. Also Leute, die das ganz sicher schlecht gefunden haben, dass der Bnei Israel zu den midianitischen Frauen gehen und mit diesen midianitischen Frauen dann auch beim Götzendienst von Moab und Midian mitmachen. Das war ja der Punkt, dass die Mädchen die Burschen eingefangen haben, um dann zum Kult des Baal mitzukommen. Das selbstverständlich haben viele unter dem Bnei Israel das nicht für richtig gehalten und waren vielleicht auch ganz schockiert und so weiter, aber keiner hat was getan. Und Pinchas war der, der die Initiative ergriffen hat und gesagt hat, wir können da jetzt nicht einfach nichts tun, ich muss etwas tun. Es gibt eine Anmerkung, die auch Rashi bringt, dass Pinchas sehr wohl eine Überlieferung hatte von Moshe Rabbeinu höchst selbst, dass seine Handlung im speziellen Fall als eine Ausnahmesituation erlaubt gewesen sei. Moshe habe diese Halacha im Laufe der Zeit vergessen, weil es nicht relevant war, aber Pinchas habe sich daran erinnert und habe dem Moshe gesagt, ich habe doch von dir gelernt, dass ich das in der Situation so machen kann. Wir haben schon gehört im letzten Shiur, oder es wird auch oft angemerkt, dass es durchaus auch die Sicht gibt, dass unter normalen Umständen Pinchas eigentlich das gar nicht hätte so machen dürfen. Das ist nicht Halacha gewesen. Wenn er gefragt hätte vorher, ein Sanhedrin, darf ich das, hätten die gesagt, na Moment mal, so einfach geht das nicht. Die Cosby hätte sich ja zum Beispiel wehren können. Also, es geht hier auch ein bisschen um diese Spontanität. Und jetzt bekommt Pinchas einen Auftrag, Kohen zu werden künftig, weil er diesen großen Eifer hat für Gott, was für einen Kohen natürlich super ist. Aber es ist auch ein bisschen eine Art, diesen Eifer zu kanalisieren in eine richtige Richtung. Das, was Pinchas gemacht hat, war einmal schon richtig. Und in der Situation offensichtlich korrekt, weil sonst würde Gott das jetzt nicht bestätigen. Aber sowas ist kein Rezept für normale Zeiten und für Alltagssituationen. Und jetzt kommt Hashem und sagt, lieber Pinchas, wir machen dich jetzt zu einem Kohen. Das ist ein Bund des Friedens, ein Brit Shalom, wo du all deinen Eifer, den du für Gott hast, in das kanalisieren kannst. Jemand, der in diese Richtung geht, ist der Kommentar des Nitziv, Naftali Zvi Yehuda Berlin. Einige von euch wissen schon, dass ich den ganz gerne verwende. Übrigens zitiert es auch Nechama Leibowitz. Nechama Leibowitz bringt diese Stelle vom Nitziv. Und ich versuche das vom Nitziv aus dem Original zu zitieren, weil ich glaube, das ist sehr interessant formuliert. Er sagt zu dieser Stelle, wo Gott sagt, ich gebe ihm et Briti Shalom, meinen Bund des Friedens, als Lohn, also sehr wohl, wie ich vorhin gesagt habe, ich will es ja nicht ausschließen, sondern eingrenzen oder ergänzen, als Lohn, dass er beruhigt hat, den Zorn, die Bosheit, die Böse, ja, Chaos heißt Zorn und Chama heißt auch Zorn. Chaos, Zorn im Sinn von jemand ist böse und Chama heißt Zorn im Sinn von, so wie Cham heißt, jemand ist erhitzt von der Aufregung. Bitte, wenn wir das auf Gott beziehen, sind das alles allegorische Begriffe. Also, das Erzürnen und den Zorn von HaKadosh Baruch Hu hat er beruhigt und das ist der Lohn. Bahu ben Midat Shalom bekommt jetzt die Bracha von Midat Shalom. Shelo yakbid velo yargis, ובשביל כתבה המעשה שעשה פנחס להרוג נפש בידו, היה נותן להשאיר בלב הרגש אז, גם אחר כך. Wenn der Pinchas das jetzt gemacht hat, es ist in der Natur des Menschen, schreibt er, es ist die Natur so einer Handlung, die Pinchas gemacht hat, er hat einen Menschen umgebracht, mit seiner eigenhändig. Das hinterlässt in seinem Herzen ein Gefühl, ein starkes Gefühl, auch nachher. Und dieser Eindruck, dass Pinchas gerade einen Menschen umgebracht hat, soll davon ausgeglichen werden, dass er diesen Brit Shalom bekommt. Also hier geht der Netz tief in diese Richtung, was ich angesprochen habe, dass das auch eine Methode ist, den Eifer, den Pinchas hat, zu kanalisieren in eine positive Richtung. Einmal war das etwas, das musste sein, aber das ist nicht der Zustand, der sich jetzt perpetuieren soll und kein Vorbild auch nicht für andere, sondern ab sofort macht Pinchas etwas anderes, ab sofort ist Pinchas ein Kohen. Wird dann auch eines Tages Kohen geworden sein. Also, so viel zu diesem Abschnitt. Wie geht es in unserer Parascha dann weiter? Kommt ein neuer Abschnitt, Gott spricht zu Moschee, dass gegen die Midianim ein Krieg zu führen ist. Über diesen Krieg werden wir später noch mehr hören, aber hier sagt Gott schon, dass dieser Krieg zu führen sein wird, mit einem Argument, die Midianiten haben euch angegriffen und ihr sollt euch auch wehren. Das ist übrigens tatsächlich eine Stelle, aus der man lernt, dass Selbstverteidigung erlaubt ist. Wenn mich wer angreift, dann darf ich mich wehren. Und die Midianiter greifen euch da an, also es ist völlig okay, ihr sollt da bitte einen Krieg machen und euch zur Wehr setzen. Interessanterweise ist dieser Krieg gegen Midian, über den wir später noch mehr lernen werden, einer, den Gott aufträgt. Weder Mosche noch das Volk will das jetzt eigentlich so haben, sondern Gott sagt, passt mal auf, da muss jetzt was gemacht werden. Und dann, bevor aber überhaupt jetzt, man könnte meinen, jetzt ziehen sie in den Krieg und ist das das Nächste, was uns erzählt wird, aber wir erfahren in der Zwischenzeit ganz andere Dinge, nämlich es kommt eine Volkszählung, nach der Seuche kommt eine Volkszählung. Dass die Zählung vielleicht auch einen militärischen Zweck haben könnte, um irgendwie die Armee zu ordnen, das kann man aus der Reihenfolge des Textes hier interpretieren, dass man sagt, ja, sie sollen einen Krieg gegen Midian führen, dafür ist mal so eine Ordnung, welcher Stamm liefert, wie viele Soldaten, ja, vielleicht nicht unpraktisch. Das kann eine Erklärung sein. Ich teile aber auch voll und ganz die Erklärung, die wir im letzten Schiur gehört haben, dass der wesentliche Grund für diese Zählung ist, das ist jetzt die junge Generation, die ins Land kommt und so wie die vorige Generation am Anfang vom Buch Bamidbar gezählt wurde, in der Annahme, dass die jetzt bald ins Land hineingehen, so müssen die jetzt wieder gezählt werden. Die Zählung macht zwar schon noch Moschee, aber bereits mit Elazar, weil Aharon lebt ja nicht mehr. Hier sehen wir also auch diese Übergangsphase. Es ist zwar Moschee noch da, aber der Kohen Gadol ist ja jetzt schon Elazar, weil Aharon ist ja schon gestorben. Also das Team ist nicht mehr ganz das Alte, nur Moschee ist von dem alten Team noch da. Und die sollen jetzt also eine Zählung machen und es werden alle Stämme durchgezählt. Es kommt jetzt wieder so eine lange Volkszählung, die neigt man zu überblättern. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, sticht allerdings etwas ins Auge. Also selbstverständlich sind die Zahlen jetzt nicht dieselben wie vor 39 Jahren oder fast 40 Jahren bei der anderen Zählung der ersten Generation, ist klar. Aber es sticht ins Auge, dass der Stamm Shimon ganz arg dezimiert ist. Und das könnte auch damit zu tun haben, dass der Stamm Shimon jetzt gerade involviert war, anscheinend besonders involviert war, in dem Zwischenfall mit den midianitischen Frauen. Und möglicherweise, wenn der Zorn Gottes diese 24.000 Menschen getroffen hat, die gestorben sind am Ende der letzten Parascha, möglicherweise sind in erster Linie dem Stamm Shimon zuzurechnen. Und so kann man eventuell erklären, dieses ganz starke Absinken der Zahl im Stamm Shimon, der am Anfang vom Buch Bamidbar ein besonders großer Stamm war und jetzt ein besonders kleiner Stamm geworden ist. Wenn man diese 24.000 dazuschlägt, dann kommt man nämlich auf eine relativ plausiblere Zahl. Was man aber auch sieht, ist, dass einerseits der Stamm Shimon hier anscheinend ganz arg dezimiert hat und ganz arg gelitten wurde. Aber diese Zählung sagt uns auch, er muss dabei sein. Es sind ja ausdrücklich zu zählen, alle Bnei Israel, alle 12 Stämme sind zu zählen. Und auch wenn der Stamm Shimon jetzt gerade eine riesige Krise hatte und viele Menschen verloren hat, ohne den geht's nicht. Der gehört nach wie vor dazu. Also das kann ich auch aus dieser Zählung herauslesen, wenn wir in die Details schauen. Insgesamt überblättern wir jetzt diese Zählung, auch wenn es da natürlich einiges zu entdecken gäbe, wenn man ins Detail geht. Und dann schauen wir, was dann geschieht. Dann haben wir auf Basis der Zählung natürlich die Situation, dass die Zählung ja auch Grundlage dafür ist, dass das Land eines Tages verteilt werden soll. Also man bereitet sich ja schon vor auf die Landnahme und um zu wissen, welcher Stamm wie viel Land bekommen soll, ist ja nicht schlecht, wenn man weiß, welcher Stamm wie groß ist und welcher Stamm welche Familienzweige hat. Und damit sind wir bei Anweisungen, wie das Land dann verteilt werden soll, gegen Ende von Kapitel 26. Kapitel 26 ist sehr lang. Diese Abschnitt über die Zählung und wie gesagt inklusive Anweisungen, wie das Land verteilt werden soll, und dann werden auch noch die Leviim gezählt, die ja kein Land haben, darum ist das eine Extrasache. Elazar ist der, der die Zählung macht mit Moschee, und damit endet das Kapitel 26, und im Kapitel 27 kommen dann die Töchter von Zlofrat. Über die haben wir heute auch schon gehört, aber da wollen wir uns auch ein bisschen was noch zusätzlich anschauen. Die Töchter von Zlofrat sind jetzt einerseits bekannt und berühmt und bemerkenswert im Chumash als ein Beispiel von Frauen, die sich aufstellen und sagen, wir haben da ein Anliegen, und die auch Recht bekommen vom lieben Gott. Und gleichzeitig kann man die Töchter von Zlofrat auch ein bisschen missverstehen, und das wird manchmal gemacht in jüngerer Vergangenheit, dass sie so irgendwie die Paradefeministinnen wären. Wenn wir uns anschauen, was sie wollen, sind sie das nämlich nicht, weil sie verlangen hier nicht irgendetwas für sich, sondern sie wollen, dass der Name des Vaters nicht verloren geht. Sie wollen, dass der Familienname nicht verloren geht. Diese Frauen haben ja offensichtlich einen sehr, sehr starken Familiensinn und haben auch einen sehr starken Sinn dafür, dass ihr Familienzweig, genauso wie alle anderen, ein Stück Land in Eretz Israel haben soll, das nach dem Namen ihres Vaters genannt werden soll. Also man kann es ja auch ein bisschen zynistisch lesen, wenn man will. Es geht ihnen auch darum, wir wollen auch eine Portion vom Land Israel haben, aber sie gewinnen gar nichts für sich materiell. Denn auch in alten biblischen Zeiten, wo natürlich vieles nicht so strukturiert war wie heute, wäre es so, dass Töchter und Witwen jedenfalls auch versorgt werden müssen. Also die Burschen haben zwar geerbt, aber dann hat der Bursche das Feld, und wenn da noch eine Witwe ist und wenn da minderjährige Töchter sind, die noch nicht geheiratet haben, dann müssen die von den verwandten Männern ernährt werden. Also so ist es nicht, dass die jetzt nichts bekommen hätten im Sinn von Lebensunterhalt, aber das Stück Land wurde geerbt von den männlichen Nachkommen grundsätzlich, mit dem berühmten, dass der Erstgeborene doppelte Portion bekommt. Und da ging es auch darum, dass dieses Land weitergeführt wird. Da ging es auch darum, dass dieses Land ja irgendwie bewirtschaftet werden muss, dass jemand verantwortlich sein muss für dieses Land und dass dieses Land weitergeführt wird. In einer Zeit, in der die Gesellschaft so strukturiert war, dass Mädchen, wenn sie geheiratet haben, auf das Landstück des Ehemannes übersiedelt sind. Und wer kümmert sich dann um das brachliegende Land? Also irgendeiner muss ja zuständig sein für das Land, das vorher den Eltern gehört hat, die jetzt nicht mehr leben. Das ist der Hintergrund, und sie sagen das auch ganz ausdrücklich. Sie sagen das auch ganz ausdrücklich. Am Anfang von Kapitel 27 kommen sie. Es wird ausführlich der Stammbaum von Zlofrat bis zu Menasche, dem Sohn Josefs, zurückgeführt, und die Töchter heißen Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Und sie kommen zu Moschee und zu Elazar, dem Kohen, und vor die Stammesfürsten und vor die ganze Gemeinde, zum Ohel Moed. Und sie sagen, Vers 3 von Kapitel 27. Unser Vater ist in der Wüste gestorben. Und sie, hier ist übrigens eine Stelle, wo der Talmud sehr stark darauf hinweist, dass die Töchter Zlofras offensichtlich auch gelehrte und kluge Frauen waren, weil sie sagen genau die relevante Information. Sie bringen alles das, was sein muss, und sie kennen sich offensichtlich damit aus, was ist relevant. Sie sagen, er ist in der Wüste gestorben und er war nicht von denen, die sich gegen Gott verbündet haben unter Korach, weil wäre der nämlich einer von den Parteigängern Korachs gewesen, dann könnten sie keinen Anspruch ableiten, sondern an seiner Sünde ist er gestorben und er hatte halt keine Sünde. Sie haben ihn auch als einen, nein, das ist nicht hier, als einen, der aus Mitzrayim ausgezogen ist, deklariert, also nicht, nicht, also aus der Generation, über die verhängt wurde, dass diese Generation ja sterben soll. Diese Formulierung, er ist an seiner Sünde gestorben, führt dazu, dass Kommentare da oder auch Rabbiner im Talmud überlegt haben, was war das jetzt speziell, weil vielleicht war es doch irgendwas Spezifisches. Aber jedenfalls war er kein Revolutionär, wo man sagen könnte, den sein Anspruch ist verfallen, sondern hat eine Verfehlung gemacht. Und jetzt fragen Sie in Vers 4, Lama Yigarashem Avinu mitoch Mishpachto. Warum soll ausgelöscht werden, ausradiert werden, der Name unseres Vaters aus der Mitte seiner Familie? Es geht ja um die Weitergabe des Namens. Das ist übrigens ein Motiv, das wir im Tanach manchmal kennen. Ganz, ganz stark haben wir das am Schluss von Megillat Ruth, wo der Name der Familie Naomi es weitergegeben wird. Einen Namen weitergeben heißt, dass von der Person irgendetwas bleibt, dass irgendetwas in Erinnerung bleibt, wer das war, was er gemacht hat, dass sie den Namen weitergeben. Er hat aber jetzt keinen Sohn und drum gibt uns ein Erbe aus dem Besitz unter den Brüdern unseres Vaters. Und Mosche ist sich jetzt einmal nicht sicher und fragt den lieben Gott. Und Gott sagt zu Mosche, die Töchter von Zlofrat haben recht. Sie sollen das bekommen. Und es wird dann auch in Vers 8 erklärt, wie die Regel dann allgemein sein soll. Wenn ein Familienvater ohne Söhne stirbt, dann fällt dieses Erbe den Töchtern zu. Aber eben nur dann. Es wäre ja auch, wenn man das jetzt lesen würde, als ein frauenpolitisches Anliegen, wäre es ja eher unsinnig, das nur zu fordern, wenn keine Söhne da sind. Also wenn es darum geht, dass die jungen Damen hier für sich was haben wollen, dann wäre ja die Argumentation nicht sinnvoll, dass das eine Ausnahmesituation ist. Und damit ist die Geschichte auch erledigt. Jetzt, wie gesagt, was wir haben, sind hier Frauen, die sehr wohl damit auffallen, dass sie eine richtige Einschätzung haben einer Situation und mit ihrer Forderung richtig liegen. Aber es ist ja noch etwas Besonderes wichtig, nämlich wie sie es machen. Es geht hier nicht nur um das Was, es geht hier meines Erachtens auch um das Wie. Die Töchter von Zlofrat machen hier nämlich das Richtige. Während wir im ganzen Buch Bemidbar die ganze Zeit gesehen haben, wie Leute nicht die richtigen Wege bestritten haben, um Konflikte zu lösen. Wir hatten immer wieder irgendwelche Konflikte, wo man vielleicht auch hätte miteinander reden können. Sei das jetzt, wie Miriam und Aharon über Moshe gesprochen haben, oder sei das, wie sich die Meraglim verhalten haben, oder sei das die ganze Korach-Geschichte. Wir haben immer wieder, dass die Leute nicht auf die richtige Art miteinander ins Gespräch gekommen sind und dadurch auch Sachen eskaliert sind und Probleme erst so richtig groß geworden sind. Während hier gehen die Töchter von Zlofrat zur richtigen Instanz, legen ihr Anliegen dar, bringen die richtigen relevanten Informationen und Moshe macht natürlich dann das Richtige und fragt Gott, was die Antwort ist. Und die Antwort wird sein, das Anliegen von den fünf Frauen hier ist berechtigt. Und so ist künftig die Halacha. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch die Methode der Konfliktlösung. Nachdem wir so viele Geschichten hatten im Buch Bemidbar, wo die Konfliktlösungen wesentlich spektakulärer schiefgegangen sind. Und auch wenn wir jetzt gerade die Sache mit Pinchas hatten, Pinchas hatte sicher recht, aber das ist natürlich auch nicht die Art von Konfliktlösung, die wir uns wünschen, sondern das war eine Notsituation, wo es halt vielleicht nicht anders ging. Aber in einem sozusagen eher normalen Fall, wo man ja mal fragen gehen kann, da ist die richtige Lösung, eben auch zu sagen, Leute, das ist das Problem, wir müssen darüber jetzt reden und schauen wir, was wir machen. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt in dieser Geschichte ist. Jetzt kommt etwas, das vielleicht ein bisschen überraschend ist. Nämlich, Gott sagt jetzt zu Moshe, er soll dann auf den Berg raufgehen und das Land sehen. Und dann, wenn Moshe das Land gesehen haben wird, dann wird Moshe sterben. Wir wissen, dass das jetzt noch nicht stattfindet, sondern dass das erst im Buch Devarim stattfindet. Und darum ist ein bisschen die Frage, was macht das hier? Kommentare fragen sich ja auch, ist das jetzt chronologisch, ist das nicht chronologisch? Eine Antwort, die der Ramban Nachmanides gibt, ist, dass hier Gott mit Moshe bespricht, dass wir das in Zukunft so machen werden. Es ist nicht so, dass das morgen sein soll, sondern er bespricht mit Moshe, so wird es dann sein, wenn es soweit ist. Aber das ganz Wichtige ist das, was als nächstes kommt, nämlich dass Moshe, das ist ab Vers 15, dass Moshe zu Gott sagt, Gott möge einen Nachfolger bestellen. Das ist übrigens auch eine potenzielle Erklärung, warum das hier steht, warum es das hier erzählt wird, obwohl man meinen könnte, die Vereinbarung, die Gott mit, oder der Auftrag, den Gott dem Moshe gibt, Moshe kann sich das bekanntlich nicht aussuchen, dass er auf einen Berg hinaufgehen soll, das Land noch sehen soll und dann wird er sterben, dass das jetzt besprochen wird, kann den Sinn haben, dass Moshe hier sich um Sorgen macht, von sich aus Sorgen macht, um die Frage der Nachfolge. Und Moshe ist hier der umsichtige Führer, dem nicht egal ist, was nachher kommt. Dem nicht egal ist, was nachher kommt, sondern der sagt, lieber Gott, du musst jetzt jemanden einsetzen, der das übernimmt und der auch Kriterien hat in Vers 17. Ein Anführer, Asher Yitzilifnehem, Asher Yavolifnehem, Asher Yotzim, Asher Yavim, der vor ihnen hinausgeht und vor ihnen auch wieder hineinkommt, also zurückkommt, zum Beispiel, wenn der jetzt mit einer Armee in den Krieg zieht, die Leute auch wieder zurückbringt und der sie sowohl raus als auch reinführt, so dass die Gemeinde Hashems, Edat Hashem, die Gemeinde Hashems, wie eine Herde ist, die da keinen Hirten hat. Also Moshe hat auch gewisse Kriterien an den neuen Anführer. Interessanterweise soll sich der jetzt nicht nur kümmern, sondern auch mit der Gemeinde sowohl hinaus als auch hineingehen, was eine gewisse, wenn der Anführer steht schon vorne und geht vor, aber es hat auch eine gewisse Nähe. Also der kann nicht so entfernt sein von den Menschen, so abgehoben sein, dass er sie gar nicht mehr führen kann, sondern soll sie betreuen wie ein Hirte seine Schafherde. Und Gott sagt, ja, das machen wir. Und wir haben ja auch schon wen, nämlich Jehoshua. Wir wissen das natürlich schon, weil wir die Tora schon gelernt haben, letztes Jahr auch. Aber es lag die ganze Zeit sozusagen irgendwie in der Luft und jetzt ist es offiziell. Jehoshua ist derjenige, der Nachfolger werden soll. Wir haben hier diesen Akt der Smicha, dass Moshe seine Hand auf Jehoshuas Haupt stützt, um ihn das Amt zu übergeben. Und daneben kommt jetzt, und da gibt es ein interessantes Detail, das gerne überlesen wird, weil in dieser Parasha schon so viele Sachen drinnen stehen. Abgesehen von Jehoshua soll, wird in Vers 19 erwähnt, den Jehoshua wirst du stellen vor Elazar den Kohen. Wir haben gesagt, das ist der neue Kohen Gadol, das ist der Sohn Aharons. Und vor die ganze Gemeinde. Und du wirst ihn beauftragen vor allen Augen. Und Vers 20, du wirst geben von seinem Ansehen auf ihn, damit die ganze Gemeinde des Söhne Israels gehorchen. Aber jetzt kommt der Punkt, zu dem ich will. Velifni Elazar Kohen ja Amot. Und Jehoshua wird stehen vor Elazar dem Kohen. Und dieser Satz ist jetzt offensichtlich ein Satz, der sich auf die Zukunft beziehen wird. Sonst ergibt es keinen Sinn. Welcher alle Loba Mishpat Haurim. Und er wird ihn fragen, zur, Rechtsentscheidung der Urim. Lifni Hashem vor Hashem. Alpif, jetzt Uwe Alpif, ja wo? Auf seinen Mund werden sie hinausgehen und auf seinen Mund werden sie hineinkommen. Das ist die Phrase, die Mosche verwendet hat. Das soll der neue Führer können. Huvechol ben Israeli, tuvechol ha'eda. Er und die ganzen ben Israel mit ihm und die ganze Gemeinde. In Vers 21 haben wir hier etwas Besonderes. Bis dahin war es relativ klar. Nämlich, Jehoshua wird hier ernannt als Nachfolger. Er wird vor den Kohen Gadol aufgestellt und Mosche wird ihm dieses Micha geben und wird das Amt übergeben. Auch hier kann man fragen, wann genau das jetzt wirklich stattgefunden hat, ist uns jetzt egal. Aber in Vers 21 erfahren wir, dass Jehoshua als der neue Anhörer, als der künftige König eigentlich, wird vor Elasar dem Kohen sein. Und wird fragen, die Urim, das bezieht sich auf die Urim und Tumim, die wir noch nicht viel besprochen haben. Urim und Tumim, was ist das? Wir haben es noch nicht viel besprochen. Kennt's wer? Es kommt vor in Schmott, aber da haben wir es ganz schnell überlesen. Also von dort werdet ihr es, falls ihr den Shiur von heuer in Erinnerung habt, nicht in Erinnerung haben, weil da haben wir es ganz, ganz schnell überlesen. In Humash Shmot, wenn die Einrichtungen des Mishkan besprochen wurden und die Gewänder des Hohepriesters besprochen wurden, hatten wir bei den Gewändern des Hohepriesters den Brustschild mit den 12 Edelsteinen, die 12 Stämme symbolisiert haben. Und da steht in einem kleinen Nebensatz dabei, und dort wird Aaron hineingeben, die Urim und Tumim. Blups. Und hier haben wir, dass der Jehoshua künftig fragen wird, die Urim. Also das ist das, was hier angesprochen ist. Urim und Tumim zu befragen, kommt einige Male in anderen Büchern des Tanach später vor. Wir kennen das aus Zeiten der Schoftim, aus Zeiten des Buch Schmuel, aus Zeiten von König David und dem Propheten Schmuel, dass bei irgendwelchen Gelegenheiten Urim und Tumim befragt wurden oder eben nicht befragt wurden. Das kann auch vorkommen, dass das Volk fahrlässig war und es nicht gemacht hat. Solche Situationen werden in den Büchern des Tanach geschildert. Und von da hat man eine Idee, was das ist. Beziehungsweise kann man auch von hier eine Idee haben, was das ist, aber es steht hier offensichtlich nicht so ausführlich. Es wird oft dargestellt wie ein Orakel. Ich sage wie ein Orakel, weil da müssen wir uns ein bisschen fragen, was das genauer ist. Aber die einfache Sichtweise ist, das war so eine Art Orakel. Manche stellen sich das auch vor wie ein Losorakel. Das ist eher nicht die rabbinische Interpretation. Aber es gibt manchmal Vorschläge, dass wenn das zwei Begriffe waren, nämlich Urim und Tumim, da könnte ich mir jetzt vorstellen, zwei verschiedene Zettel, auf denen ist irgendwie A und B draufgestanden. Und wenn die Frage war, sollen wir in den Krieg gegen die Philister ziehen oder nicht, wird Gott uns da beschützen, dann hat man dieses Orakel befragt und rausgekommen, ist A oder B. Das ist eine etwas zu einfach gestrickte Vorstellung, was es ist. Aber so klingt es auf den ersten Blick. Also diese Vorstellung ist auch gut verständlich. Im Talmud wird erläutert, dass Urim von Or, dem Licht, kommt und Tumim von Tam, von, ja, wie übersetzen wir Tam, vollständig, komplett, also Tafme, Memmelswurzel. Und es gibt eine Überlieferung, die übrigens auch Rashi irgendwo bringt, allerdings glaube ich nicht hier, sondern an der Stelle in Schmott, dass es ein Text war oder irgendein Schriftstück war, vielleicht kann man sich da etwas Kleines darunter vorstellen, wo der Gottesname, und zwar der vollständige Gottesname, den der Kohen Gadol nur verwendet hat, wenn einmal im Jahr Yom Kippur, dass der vollständige Gottesname da drauf gestanden ist. Das erinnert übrigens ein bisschen an das Ritual der Sota, wo ja auch ein Gottesname gestanden ist in dem Papier, das der Kohen in dem Sota-Wasser auflöst. Also das Bild ist jetzt gar nicht so ungeläufig. Wir wissen von einigen Geschichten im Tanach, wo also Urim und Tumim befragt wurden, ob man zum Beispiel in einen Krieg ziehen soll. Das ist eine typische Frage gewesen. Oder ob König David dieses oder das machen soll. Das klingt also so nach Orakel. Ich habe gefunden, wie ich ein bisschen versucht habe, mich nach verschiedenen Interpretationen umzuschauen, um Urim und Tumim, einen Shiur von Rav Yaakov Midan in Israel, in Gush Etzion, der darauf hinweist, dass es im Wesentlichen eigentlich um etwas anderes geht. Dass es so etwas war, wo man eine Frage gestellt hat an Gott und irgendeine Art von Antwort bekommen hat, ist offensichtlich. Aber es ging im Grunde darum, dass diese Urim Was immer das war, wir wissen übrigens nicht genau, wie das ausgeschaut hat. Also, ob man sich da jetzt irgendwelche Kärtchen oder Zetteln oder ein Stück Pergament, wo was drauf gestanden ist, vorstellt, ist nicht hundertprozentig klar. Also, wenn wir sagen, es war der Gottesname drauf, dann stellen wir uns ein Stück Pergament vor, wo eben der Gottesname drauf gestanden ist. Aber es ist nicht hundertprozentig klar, wie groß das war, wie das ausgeschaut hat. Das ist nicht klar. Aber wenn man bedenkt, dass der Ephod, der Brustschild des Kohen Gadol, dazu da war, den Bund der 12 Stämme mit Gott zu symbolisieren und das in diesem Brustschild drinnen gesteckt hat, dann sind wir eigentlich beim Thema des Bundes. Es ist ein Ausdruck des Bundes, den Gott mit dem Volk hat. Und diese Anfragen, die das Volk manchmal gemacht hat, also üblicherweise war das ein König, der gefragt hat. Im Talmud wird auch ausgeführt, man hat nicht, das konnte nicht irgendwer fragen, sondern mindestens entweder ein König oder jemand, der ein Repräsentant war, den die Öffentlichkeit benötigt hat, also irgendein Anführer, konnte eine Frage haben. Wenn ein König jetzt zum Beispiel gefragt hat, sollen wir in diesen Krieg ziehen, dann ging es um die Frage, ist der Bund, den wir mit Gott haben, irgendwie beschädigt, weil das Volk vielleicht Sünden gemacht hat und Gott jetzt gerade nicht schützen will? Oder ist der Bund in einem so guten Zustand, dass wir mit dem Schutz Gottes rechnen können? Also der springende Punkt ist ja eigentlich der Bund, den das Volk mit Gott hat, den man bei Gelegenheiten abrufen konnte. Können wir uns auf den Bund verlassen? Also nicht einfach ein Orakel wie das Orakel von Delphi. Wobei ich glaube, Althistoriker sind ja der Meinung, dass das Orakel von Delphi ein riesiges Wissen über Politik und militärische Situationen und so weiter gesammelt hat, um immer gute Antworten geben zu können. Aber das ist also nicht das, was wir hier meinen. Und so kann man das hier auch ein bisschen verstehen, was das hier tut. Es wird hier ein Nachfolger eingeführt, Joshua. Joshua ist nicht Moschee, sondern hier wird sehr stark darauf hingewiesen, Jeschua wird mit Elazar sein. Und es kann sein, dass Jeschua den Elazar als Kohen Gadol braucht, um diese Urim bei irgendeiner Sache zu befragen. Wir kennen, wie gesagt, Beschreibungen auch aus späteren Zeiten, aber interessanterweise nur bis in die frühe Königszeit hinein. Später wird es im Tanach nicht mehr erwähnt, was vielleicht daran liegen kann, dass in der späteren Königszeit der Bund zwischen dem Volk und Gott eben so beschädigt war, dass von Urim und Thummim keine Antwort mehr gekommen ist. Das ist leider gut möglich. Also die Fälle, die man hat als Beispiele im Tanach, wo man sich das anschauen kann, sind in den Schoftim, sind bei König David und so. Und Joshua ist aber jetzt der Erste, der das braucht. Wir haben zwar in Chumash Shmot gelernt, dass es das gibt, und wollen, stellen wir uns das so vor, dass das die ganze Zeit im Brustschild von Aharon als Kohen Gadol drinnen war, weil das war Teil seiner Ausstattung, aber Moshe hat das nicht gebraucht. Moshe hat mit Gott so eine direkte Kommunikation gehabt, dass so was nicht eingetreten ist. Jetzt Jehoshua wird sozusagen irgendwie normaler sein als Moshe, wenn ich das so salopp ausdrücken darf. Und da kann es dann passieren, dass Jehoshua es notwendig hat, diese Urim und Thummim abzufragen und dabei mit Elazar, dem Hohepriester, kooperieren wird. Also das ist eine andere Art von Führungsduo, das ab sofort da sein wird, nämlich Joshua mit dem Hohepriester, als es Mosche gewesen ist. Natürlich war auch Mosche und Aaron so ein Duo, aber Mosche hatte ganz eine andere Möglichkeit, mit Gott zu kommunizieren, die Joshua nicht haben wird. Also auch hier haben wir so diesen Übergang auf eine neue Führung. Das ist hier das Thema. Und dann kommt der berühmte Absatz über die Musaf Korbanot, wo man auch die Frage stellen kann, warum steht das da? Wir haben, glaube ich, schon öfter erwähnt, dass die am häufigsten gelesenste Stelle aus der Tora ist am Ende von Parashat Pinchas, das, was jetzt kommt, ab Kapitel 28, weil hier die Feiertagsopfer erklärt werden. Hier werden all die Musaf-Opfer für die Feiertage erklärt. Übrigens ist das Erste, was gebracht wird, das tägliche Tamid-Opfer. Und dann wird Musaf für Schabbat und Musaf für Rosh Chodesh und Musaf für die Feiertage erklärt. Also wir haben etwas, das täglich gebracht wird. Wir haben etwas, das jeden Schabbes, also einmal in der Woche gebracht wird. Wir haben ein Musaf für Rosh Chodesh, das einmal im Monat anfällt. Und wir haben ein Musaf für Feiertage, die vielleicht nur einen Tag im Jahr gibt, je nach Feiertag. Also all diese muss auch Opfer werden, hier erklärt. Und darum ist das bekanntlich die am häufigsten verwendete Stelle aus einer Torarolle. Wenn man eine Torarolle überprüfen will, ob ihr Zustand gut ist, wenn eine Torarolle schon älter ist und man will schauen, ist sie noch brauchbar, dann schlagt man dieses Kapitel in Parashat Pinchas auf, weil das ist die Stelle, die am häufigsten gelesen wird in einer Synagoge. Und dementsprechend ist die Torarolle an dieser Stelle am meisten abgenützt. Und das ist immer die Maftelesung an den Feiertagen. Daher ist das sehr, sehr bekannt. Wir könnten jetzt auch, wenn wir noch Zeit hätten, die wir nicht haben, hier ins Detail gehen. Wir sehen aber das, was wir schon gelernt haben über die Feiertage anlässlich ihrer Erwähnung im Parashat Emor, dass es bei den Feiertagen eine Struktur gibt, dass die nicht alle gleich sind, sondern dass Pesach und Shavuot etwas gemeinsam haben und dass Sukkot einerseits zu den Shalosh Regalim gehört, aber andererseits mit Rosh Hashanah und Yom Kippur in einer Kette hängt. Das zeigt sich natürlich auch an der Art dieser Opfer. Aber hier kann man jetzt wieder die Frage stellen, warum steht das da? Weil wäre das nicht entweder früher schon zu erwähnen im Buch Vayikra oder wäre es etwas für das Buch Dvarim? Im Buch Dvarim wird es einen Abschnitt über Feiertage geben. Warum ist das ausgerechnet hier? Und ich würde sagen, dass es deshalb hier ist, weil es sich an das anhängt, was wir gerade gelernt haben. Die neue Führung wird sein Jehoshua und Elazar. Ja, das sind jetzt Führungspersonen, aber dann gibt es noch etwas, das das ganze Volk betrifft, nämlich wir müssen unsere Beziehung mit Gott ordnen. Wie ordnen wir unsere Beziehung mit Gott, indem es diese besonderen Feste gibt? Die, all diese besonderen Tage, Shabbat, Rosh Chodesh und die Feiertage, haben ja immer den Aspekt, dass sie die Beziehung, die der Mensch zu Gott hat, auch irgendwo auffrischen und erneuern. Während so ein normaler Alltag, also würden wir jeden Tag einfach Wochentag haben, dann würden wir irgendwo in gewissen Dingen versinken und unsere Beziehung mit Gott nicht reparieren, wenn sie einmal gelitten hat. Die Feiertage sind ja dazu da, und der Shabbat natürlich auch, sind ja dazu da, die Beziehung mit Gott immer wieder aufzufrischen und immer eine Gelegenheit zu haben, in regelmäßigen Abständen durch diese besonderen Zeiten auch die Beziehung mit Gott durch den besonderen Tag neu zu gestalten. Und das gehört hier dazu. Es kommt, wenn Moshe nicht mehr da sein wird, was wird sein? Wenn Moshe nicht mehr da sein wird, haben wir einen neuen Anführer namens Jehoshua. Wir haben einen Kohen Gadol namens Elazar. Der hat die Urim und Thummim, die bis jetzt nie gebraucht worden sind, aber künftig gebraucht werden könnten. Und, liebe Leute, das mit den Feiertagen, das ist ganz, ganz wichtig. Also so würde ich diesen Zusammenhang hier verstehen, warum diese Musaf-Opfer hier genannt werden. Bekanntlich haben wir ja das Musaf-Gebet immer dann, wenn es an dem Tag ein Musaf-Opfer gab. Also das sind genau die Feiertage und die besonderen Tage, also auch der Rosh Chodesh, die ein Musaf haben. Und dann, wenn diese Liste über die Musaf-Korbanot fertig ist, dann ist auch unsere Parascha fertig. Es ist dann interessanterweise gibt es hier wieder so eine kleine Differenz um einen Satz zwischen unserer traditionellen Kapiteleinteilung und der modernen Zählung in Nummern. Der Vers 30,1 gehört bei uns bitte noch zum alten Kapitel dazu. Der gehört sozusagen zum Kapitel 29 dazu. Moshe erklärte alles das, was Gott geboten hatte dem Israel. Damit ist Parashat Pinchas aus. Und nächste Woche kommt dann mit Matot noch ein bisschen Aufregung, weil eigentlich haben wir ja am Anfang dieser Parasha gehört, dass man gegen Midian Krieg führen muss und das ist noch offen. Das kommt erst in der nächsten Parasha. Übrigens werden wir auch den Bilam noch identifizieren in nächste Woche. Gut, das war jetzt ausführlich.